SRF 2 Kultur.
Berufsschossen, Schleifschossen und Trägerschossen haben wir gemacht. Und schöne Kinderschössli, aber schöne Sachen haben wir gemacht.
Werktags- und Sonntagsschürzen, Kittel- und Umstandsschürzen, Servier- und Schulschürzen. Das war die Arbeit der Rheintaler Schürzennäherinnen, die jetzt in einem Buch über ihre Arbeit in der ländlichen, von Armut geprägten Schweiz Mitte des 20. Jahrhunderts berichten. Es sind jene Näherinnen, die im Dienst der Unternehmerin Alice Kriemler-Schoch standen, deren Nachfolge heute in der dritten Generation mit ihren Kollektionen unter dem Label Acris international bekannt sind. Dazu Kontext mit Sabine Bitter. Was verbindet die Fürstin von Monaco, Charlène Wittstock, mit Bundesrätin Doris Leuthard? Und was verbindet die beiden mit einer Schürzennäherin aus Kriesern im St. Galler Rheintal? Das Rätsel ist schnell gelöst. Es verbindet sie ein Stück Stoff. Ein besonderes Stück Stoff, eines, das für perfekte Verarbeitung und Schweizer Qualität steht, für einen raffinierten Schnitt, eine klare Form und schlichte Eleganz. Ein Stück Stoff, das den Namen Acris trägt, die Abkürzung für Alice Kriemler-Schoch. Sie war die Großmutter von Albert und Peter Kriemler, die heute mit ihren Designerkleidern auf den Pret-à-Porter-Laufstiegen der Modeschauen für Aufsehen sorgen. Die Journalistin Jolanda Spierig hat in einem Buch mit dem Titel Schürzennäherinnen die Anfangsgeschichte des erfolgreichen Familienunternehmens aufgezeichnet.
Max Kriemler, der Sohn von Alice Kriemler-Schoch, war ein sehr guter Kaufmann und er ist es heute noch. Also er kaufte Firmen zu und baute damit das Know-how im gehobenen Modesegment aus. Er hat dann auch Anschluss gefunden an Pariser Couturier und diese internationale Modewelt bediente er dann in der Folge mit den eigenen Acris-Kollektionen.
Jolanda Spierig blättert in der Geschichte des Familienunternehmens an den Anfang zurück, zu Alice Kriemler-Schoch. Sie tut dies anhand von Familienalben und Tagebüchern, die das private und geschäftliche Leben der Firmengründerin während 40 Jahren dokumentieren. Die Unternehmerin eröffnet 1922 in St. Gallen eine kleine Näherei. Ihr Enkel Albert Kriemler erinnert sich in der DRS1-Radiosendung persönlich von 2000 an seine Initiative Großmutter.
Ja, weil unsere Großmutter hat 1922 mit einer Nähmaschine angefangen. Hat dann nachher ihre Cousine dazugenommen, dann sind 5-6 Maschinen geworden und dann in der ersten Phase sind Schossen und mit St. Galler Stickerei für den täglichen Hausgebrauch gefertigt worden.
Das Geschäft mit dem Alltagskleid der Schürze läuft gut, denn Schürzen braucht man immer. Und die, die Alice Kriemler-Schoch nähen lässt, sind besonders schön, aus einem hochwertigen Stoff in einem raffinierten Schnitt. Das Geschäft läuft so gut, dass die Unternehmerin in den 1930er Jahren ihre Schürzennäherei in St. Gallen zu einer Kleiderfabrik erweitert. In einem zweiten Schritt eröffnet sie 1946 eine Filiale in Kriesern im St. Galler Rheintal. Dort ist man froh um jeden Arbeitsplatz, Verdienstmöglichkeiten gibt es wenige, ärmliche Verhältnisse viele. Denn das Dorf ist seit der Krise im Stickereigewerbe seit den 1920er Jahren in wirtschaftlicher Stagnation begriffen. Eine der ersten Näherinnen, die 1946 im Betrieb in Kriesern im Büdeli anfängt, ist Melita Dietsche. Sie erinnert sich im Gespräch mit Jolanda Spierig, dass sie damals zwar lieber eine Berufslehre gemacht hätte.
Na, lieber hätte ich noch etwas gelernt, aber wir nicht dürfen. Dort hast du gearbeitet, sie hat kein Geld mehr gebraucht und Franken.
Viele Familien sind nach dem Zweiten Weltkrieg darauf angewiesen, dass ihre Söhne und Töchter arbeiten gehen und den Haushalt finanziell unterstützen, wenn sie die obligatorische Schulzeit mal abgeschlossen haben. Melita Dietsche wäre, hätte sie eine Ausbildung machen können, nicht wählerisch gewesen.
Ich hätte gelernt, was gekommen wäre. Der Lehrer hat gesagt, du hättest eine super Stelle als Toggenburg innen. Hätte ich in einen Laden. Die Ladenlehre machen. Es hätte sowieso gern tun mit. Es hätte gern gemacht. Ja, mein Gott. Und Vater zuerst haben wir gesehen, ja. Und wenn ich will gehen, hat es halt gewusst, jetzt tue ich die augenblicklich ab und gehe in den Boden rauf. Verschwind. Dann nicht einmal abbricht, dann käme nicht und die Leute abwartet. habe ich nicht dürfen gehen.
Aus der Ladenlehre wird nichts. Ihre Mutter zieht es vor, sie in die neue Näherei im Dorf zu schicken. Sie ist auf den Lohn der Tochter angewiesen. Auch bei Agnes Hutter, die vor Ostern 1949 die Schule abschließt, geht es ganz schnell. Sie soll schon nach den Frühlingsferien im Büderli mit der Arbeit beginnen.
Und dann bin ich überrumpelt worden und dann haben sie gesehen, wenn du weg hast, schon am Ostern am Dienstag anfangen. Und da sage ich, mein Gott, nein, ich habe ja keinen Rock, habe ich gesehen. Und dann haben sie gesehen, geh doch am Ostern am Dienstag. Dann weißt du dann schon, wie es ist. Da habe ich mich am Ostern am Dienstag schon dort aufgeschafft. Oder und die Eltern haben auf jeden Rappen gewartet. Dann bin ich eben dort angekommen und dann haben wir einfach die Chance müssen nehmen, oder? Er hat ja auch keine grosse Anleitung gebraucht. Nein, ja, haben wir ja können, oder?
Nähen kann sie, aber zum Anziehen fehlt ihr der passende Rock. In der sogenannten Arbeitsschule, im Handarbeitsunterricht für Mädchen, hat sie zwar nähen gelernt, aber nur für andere, nie für sich. Während die Knaben geometrisch zeichnen lernen und turnen, stricken die Mädchen Socken, stopfen Strümpfe, häkeln Tischdecken und nähen Bettwäsche mit Knopflöchern. So kennt Agnes Hutter, die 1946 in der Näherei in Kriesern die Arbeit aufnimmt, das textile Handwerk aus dem FF. 7 bis 12 junge Frauen sind im Büderli beschäftigt. Das Arbeitsklima ist gut. Agnes Hutter:
Es ist eine schöne Kameradschaft gsi.
Die jungen Frauen sitzen auf Taburettli, nähen weiße Schürzen für den Service, Halbschürzen für die Küche und Kittelschürzen für den Laden. Die Nachfrage ist konstant. Schließlich ist die Schürze das Kleid der arbeitenden Frau und der kleinen Mädchen. Bereits wenn diese in die Schule kommen, gehört die Schürze zur Grundausstattung. Das ist in der ländlichen Schweiz noch in den 1970er Jahren der Fall. Egal, ob die jungen Frauen im Büderli bunte Schulschürzen oder schwarze Schürzinnen für die wenigen Chefinnen im Land nähen, es wird viel von ihnen erwartet. Alice Kriemler-Schoch besteht auf exakter Arbeit. Sie will perfekt genähte, langlebige, praktische und schöne Schürzen. Sie weiß, was das heißt. Schließlich hat sie das Handwerk selbst von der Pike auf gelernt. Und auch sie ist in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen. Auf einem Bauernhof, in einer kinderreichen Familie in Neuchlin an Schwielen. Dazu sagt Jolanda Spierig:
Vor allem war es ungewöhnlich für eine Frau aus der Landwirtschaft. Sie war ja das 8. von 11 Kindern aus einer Familie, die nicht viel Geld hatte. Und sie konnte zu ihrer Tante nach Flaville, Elise Küfer-Weber. Und diese Tante hatte die erste Blusen- und Schürzenfabrik in Flaville. Und sie war bei dieser Tante als Schürzennäherin angestellt. Diese Tante hat sie gefördert. Sie durfte in die Frauenarbeitsschule. Und sie hat dann auch bald mal leitende Funktionen ausgeübt in diesem Betrieb.
Nach dem Tod der Tante möchte die junge Alice in die Lücke springen. Doch sie wird bei der Nachfolgeregelung übergangen. Ihr Bruder führt jetzt das Unternehmen.
Da hatte sie einen Frust. Und aus diesem Frust heraus hat sie dann selbst eine Firma gegründet. Das heißt, sie hat sich eine Nähmaschine zusammengespart und dann mit 2 Nähmaschinen angefangen, Schürzen zu produzieren. Das Know-how hatte sie ja. Sie kannte auch die Absatzkanäle und sie hatte ein Vorbild. Und dieses Vorbild als Unternehmerin, das hat sie geprägt.
Das ist 1922. Alice Kriemler-Schoch ist 26 Jahre alt, seit einem Jahr verheiratet. Sie trägt die Haare kurz, den modischen Bubikopf der 1920er Jahre und ist voller Tatendrang. Sie gründet in St. Gallen eine kleine, eigene Schürzennäherei. Auch hier setzt sie auf gute Stoffe und eigenständige Kreationen. Albert Kriemler, heutiger Designer von Acris, sagt in der DRS1-Sendung Persönlich von 2000, dass gerade dieser Mut zur Eigenständigkeit maßgeblich zum Erfolg des Familienunternehmens beigetragen habe und heute immer noch wichtig sei.
Denn im Grunde ist nur die Eigenständigkeit ist nachher Basis zum international auch wirklich bestehen. Oder? Und da glaube ich, das ist das Wichtigste heute, wenn man eine kreative Aufgabe hat.
Seine Großmutter, Alice Kriemler-Schoch, arbeitet hart. lebt sparsam und hat ein offenes Ohr für die privaten Nöte der Näherinnen. Ihre Schürzen sind begehrt, der Absatz gut, nicht zuletzt, weil ihr Ehemann, der bisher als Vertreter mit chemischen Produkten von Tür zu Tür gereist ist, nun mit zwei Musterkoffern unterwegs ist. Neben Schuhwichse hat er jetzt auch Alis Schürzen dabei. Trotz der wirtschaftlich schwierigen Jahre nach dem Börsencrash von 1929 schafft es die junge Unternehmerin, ihre Schürzenproduktion in den folgenden Jahren zu einer Kleiderfabrik zu erweitern. Jetzt zeigen sich auch die Warenhäuser in den Städten interessiert. Alice Kriemler-Schoch schreibt 1937 in ihr Tagebuch, Zitat:
Papa ist die ganze Woche auf der Reise. Wir haben viel Arbeit, großer Auftrag von Globus. Wir verfertigen viele Trikotkleider. Eine schöne Woche gewesen.
In den nächsten zwei Jahrzehnten beliefert Alice Kriemler-Schoch die Frauen im Land nicht nur mit Arbeitsschürzen, sondern entzückt sie auch mit anderen Adretten und praktischen Kleidern, die Frauen gut anstehen, sei es zu Hause oder unterwegs. Zum Beispiel das karierte Schmieskleid Katja aus Baumwollbarchent in drei verschiedenen Farbmustern oder das Modell Monika, ein jugendliches Flanellkleid aus reiner Wolle und mit einem schmalen Gürtel. Oder der permanent plissierte Terrilen-Schüpp Regina und schließlich Lilo, ein enger Wollschüpp mit Dior-Falte. Jolanda Spierig dazu:
Diese Ausweitung zur Kleiderfabrik, das ist eigentlich so peu à peu geschehen. Zuerst nähte sie Trägerschürzen, dann so Kittelschürzen auch. Und mit diesen Kittel- und Kleiderschürzen kam sie den einfachen Kleidern näher. Zuerst nähte sie Barchetkleider für die Bäuerinnen. Das ging dann immer weiter, bis sie auch Kollektionen von Kleidern eben produzierte. Und sie konnte dann immer abwechseln. Wenn es bei den Schürzen nicht gut lief, dann lief es vielleicht bei den Kleidern besser und umgekehrt. Und so konnte sie die Näherinnen dann flexibel einsetzen.
Als 1939 der Zweite Weltkrieg beginnt, muss die Unternehmerin mit Einschränkungen im Familienhaushalt und bei der Produktion rechnen. Doch sie sorgt vor. Zitat aus dem Tagebuch von Alice Kriemler-Schoch:
Bis 13.10. können keine Lebensmittel geholt werden. Es wird nun alles rationiert. Wir haben genügend Vorrat.
Die Unternehmerin schafft es, den Betrieb auch während des Zweiten Weltkriegs aufrechtzuerhalten.
Wieder viel Arbeit im Geschäft. Preise sind schon gestiegen, 10-30%.
Einige Einschränkungen muss das Unternehmen dennoch hinnehmen. 1940 wird die Stromzufuhr limitiert, die Produktion geht zurück. Außerdem werden Güter, die für den Krieg wichtig sind, eingezogen. Und da ist auch noch ein Schicksalsschlag. Jolanda Spierig:
Erstmal musste ihr Mann das Auto abgeben und dann musste er wieder mit dem Zug auf die Reise. 1940 wurden die Textilien rationiert und die Kleidermarken eingeführt. Der Stoff hat aufgeschlagen. 1945 war dann Sohn Max im Betrieb, weil ihr Mann 1944 gestorben war. Und der Sohn ging dann auch auf die Reise wie der Vater, zuerst mit dem Zug und 1945 mit dem Holzvergaser.
Rund ein Jahr nach Kriegsende, im Frühling 1946, eröffnet Alice Kriemler-Schoch dann die Filiale in Kriessern, das Büdeli. Sie bietet ein Dutzend Arbeitsplätze für junge Frauen an, ein Angebot, das sehr willkommen ist. Denn die Mehrheit der Bevölkerung lebt in diesem Dorf am Rand des Existenzminimums. Viele Frauen bauen Gemüse für die Konservenfabriken in der Ostschweiz an, besorgen einen Stall mit 2-3 Kühen. Sie waschen die Wäsche von Hand im Freien, kochen auf einem Holzherd und heizen mit Torf, den ihre Männer erst stechen müssen, oder mit Schwemmholz aus dem Rhein. Sie bringen nicht viel mehr als gebratenen Mais, Kartoffeln, warme Milch und gekochte Birnen auf den Tisch. Auch die Kinder arbeiten mit. Sie ernten Erbsen, rüsten Bohnen, putzen Karotten und entsteinen Zwetschgen für die Konservenfabrik. Die Männer sind Dachdecker, Bauarbeiter, Handlanger oder Vorarbeiter in der Fabrik. Berufsunfälle sind häufig ebenso, dass sich einer wegen einer Grippe oder einer Lungenentzündung den Tod holt. Eine Witwenrente gibt es in der Schweiz erst seit 1948. An allen Ecken und Enden muss gespart werden. Alle wollen Arbeit und einen anständigen Lohn. So hat die Unternehmerin Alice Kriemler-Schoch 1946 auf dem Land in Kriessern, im Gegensatz zur Stadt, kein Problem, Näherinnen zu finden.
Nach dem Krieg war ja ein Wirtschaftsaufschwung und man fand praktisch keine Näherinnen mehr in St. Gallen. Die Löhne waren natürlich klein, also schauten sich die Bekleidungsunternehmen in grenznahen Gebieten um, eröffneten da Ablagen und beschäftigten dort vor allem Grenzgängerinnen. Aber in Kriessern beschäftigten sie eben keine Grenzgängerinnen, weil da die jungen Frauen keine anderen Möglichkeiten hatten, als eben in einer der drei Nähereien, die es im Dorf gab, zu nähen.
Im Nachbardorf gibt es zwar eine Alternative, doch die ist mit einem Nachteil verbunden.
In der Viskose, in der Fabrik im Nachbardorf, da verdienten die Frauen mehr, aber sie mussten in die Fabrik mit dem Personalbus und waren nicht im Dorf verfügbar, wenn dringende Erntearbeiten anfielen. Also der Vorteil dieser Akkordarbeit in der kleinen Näherei in Kriessern war ja, dass diese jungen Frauen dann auch auf dem Feld eingesetzt werden konnten zwischendurch, wenn wirklich Ernte war und wenn viele Arbeitskräfte gefragt waren. Dann waren sie dann einfach nicht an der Nähmaschine. Das war möglich und das war auch der Grund, weshalb diese Familien wollten, dass ihre Töchter dort nähten.
Auf die jungen Näherinnen warten 1946 im Büdeli elektrische Nähmaschinen. Eine Novität. Haben sie doch in der Arbeitsschule die Maschinen noch selbst angetrieben, mit dem Fuß auf dem Pedal. Melita Dietsche erinnert sich.
Dann haben wir an derige Maschinen herjocken, die elektrisch gegangen sind. Und da haben wir einen alten Göppel zum Treten. Und wir hätten die Zöllmann müssen da nähen. Wir haben nicht Stunden schauen am Anfang. Aber wir sind halt manchmal nicht auf 50 Rappen pro Stunde.
Melita Dietsche beginnt mit ihrer Arbeit im Büdeli noch vor ihrem 15. Geburtstag. Wenn der Arbeitsinspektor zu Besuch kommt, versteckt sie sich. Sie arbeitet wie die anderen jungen Frauen im Akkord und kommt, wenn die Maschine gut läuft, auf 50 Rappen in der Stunde. Dazu Jolanda Spierig.
Im Tagebuch ist nachzulesen, dass es auch mal einen Versuch gab, den Akkord abzuschaffen, aber Alice Kriemler stellte dann fest, dass die Frauen dann weniger arbeiteten, also der Akkord bot gewährt, dass mehr gearbeitet wurde und das rentierte offenbar besser. Wenn sie Probleme hatten mit den Maschinen, wenn zum Beispiel der Faden riss oder wenn der Transportriemen riss, dann verdienten sie nichts in dieser Zeit. Das war ein Problem und das haben sie auch so formuliert.
Jolanda Spierig hat mit 9 ehemaligen Näherinnen Gespräche geführt. Sie hat sie auch gefragt, ob diese Akkordarbeit für sie Stress bedeutet hat.
Sie haben mir dann immer sofort zurückgemeldet. Es hat uns aber gefallen im Büdeli. Sie konnten auch etwas aushalten und sie konnten wirklich arbeiten. Das waren sie gewohnt. Auf dem Bauernhof, wo sie aufgewachsen waren, mussten sie auch arbeiten. Da mussten sie auf dem Feld arbeiten. Also die waren sich gewohnt zu arbeiten. Hauptsache, es hat ihnen dort gefallen und Hauptsache, das Arbeitsklima stimmte.
Noch Jahrzehnte nach der Schließung der Näherei in Kriessern 1966 treffen sie sich regelmäßig, um sich an die gemeinsame Zeit im Büdeli zu erinnern.
Alice Kriemler-Schoch war eine Patron, im guten alten Sinne auch. Sie war klar die Chefin und forderte etwas von ihren Mitarbeiterinnen. Sie wollte Qualität, sie wollte auch, dass da produziert wurde. Aber gleichzeitig kümmerte sie sich um sie, wenn sie private Probleme hatten. Sie hatte keine große Distanz zu ihren Arbeiterinnen. Sie war ja selbst in einfachen Verhältnissen aufgewachsen und hat das diesen Arbeiterinnen auch erzählt. Sie wusste, was es hieß, dann hinter dieser Maschine zu sitzen. Und deshalb haben die Näherinnen sie auch so gut akzeptiert. Und sie haben auch großen Respekt gehabt für sie, dass sie diese Firma weiterführte nach dem Tod ihres Mannes. Da war eine gute Beziehung gegenseitig.
Die Patron organisiert den Betrieb so, dass die eine oder andere junge Frau mittags früher nach Hause gehen kann, wenn sie im Elternhaus kochen muss. Die Patron bringt ab und zu Schokolade mit, spendiert jedes Jahr ein Weihnachtsessen und für die Festtage eine Leonawurst. Und nicht zuletzt sorgt sie dafür, dass die eine oder andere erfahrene Näherin zur Vorarbeiterin aufsteigt, zum Beispiel Melita Dietsche.
Ich war immer eine Maschine. Dann musste da schreiben, schauen, ist immer genügend wahr da. So ein Geruf, die sollte haben. So, das ist einfach überall müssen. Mhm. Schauen, was wahr da ist und das Zeug nachschauen, was genäht haben. Als recht genäht worden ist und exakt. Oder? Und dann um 4:30, 5 Uhr musste da, was man den Tag durchgemacht hat, in dieser langen. Der Schachtel reinpacken und dann die schwere Schachtel auf die Post abitur. Alle Tage, Winter und Sommer. Ob schwer gesehen oder müde.
Melita Dietsche tut es 1955 denn auch sehr leid, ihre Arbeit im Büdeli aufzugeben. Sie heiratet. Da verlangt ihre Mutter, die Näherei sein zu lassen und zu Hause mitzuhelfen. Doch Alice Kriemler-Schoch will die junge Frau behalten. Heirat hin oder her.
Und da hat sie gesagt, oh komm, bleib doch weiter. Kommst 5 Franken über eine Stunde, wenn du nachher noch arbeiten kommst und geraten bist. Sag ich, ja, ich käme schon, da haben wir das Kasse, kommt nicht in Frage. Ja, da noch gefolgt. Kommt nicht in Frage, du musst mir helfen. Und ich habe gemeint, da darf ich doch nicht arbeiten und sie schauen lassen, oder? Schauen lassen, ich kann schauen, krampfen lassen. Und ich hätte so gerne eine 5 Libre, hätten wir auch so nötig.
Den jungen Frauen wird noch in den 1950er Jahren kein selbstbestimmtes Leben zugestanden. Jolanda Spierig.
Man hat einfach gemacht, was die Eltern angeordnet haben. Man hat das nie und nimmer in Frage gestellt. Und was die Eltern sagten, hatte Gewicht. Und was der Pfarrer sagte, hatte Gewicht. Also die jungen Frauen waren sich überhaupt nicht gewohnt, da eigenständig andere Gedanken zu formulieren.
So entscheiden die Eltern, ob ein Mädchen eine weiterführende Schule besucht. Das kommt selten vor, denn das kostet Geld und das ist knapp. Die meisten jungen Frauen suchen deshalb nach der Volksschule Arbeit in einer Fabrik, in einer Näherei oder im Service. Den Lohn bekommen sie am Zahltag in einem Kuvert, das sie zu Hause abgeben oder für die Aussteuer zur Seite legen. Übrig bleibt Ende Monat nicht mehr als ein 5 Liber, etwas Sackgeld für Nylonstrümpfe und ein Glas Most auf dem Sonntagsausflug. Wenn sie heiraten wollen, bitten sie ihre Eltern um Einverständnis. Zur Hochzeit gibt es ein Stubenbuffet, eine Couch und vielleicht eine Wohnwand. Frauen, die schwanger werden, geben die Erwerbsarbeit auf. So hält Alice Kriemler-Schoch im Tagebuch fest.
Austritt Luise. Nach 14 Tagen erfahren, dass sie schon 6 Monate in anderen Umständen ist.
Viele Frauen bekommen ein Kind nach dem anderen. Der Hausarzt redet in den 1960er Jahren zwar von der Pille, doch wie die Patientinnen im ländlichen Krisen dazukommen, sagt er nicht. Die Näherinnen bleiben lange in ärmlichen und unaufgeklärten Verhältnissen gefangen. Und es wird ihnen nichts geschenkt. Auch die Schürzen nicht, die sie selber tragen.
Sie konnten sich den Stoff aussuchen und sie konnten ihre eigenen Schürzen nähen im Büdeli. Die gingen dann aber nach St. Gallen, wo dann auch die Knöpfe angenäht wurden und die Knopflöcher genäht wurden. Und dann wurden diese Schürzen an den Dorfladen geliefert und dort konnten sie diese Schürzen zu einem reduzierten Preis kaufen. Und das haben sie gemacht. Sie verstanden aber nicht ganz, warum das jetzt so laufen musste. Und sie haben auch nicht ganz nachvollziehen können, warum das diese Ladenbesitzerin dann noch an ihren Schürzen verdiente.
In Krisan kauft man in den 1950er Jahren noch vieles im Dorf ein, was man für den täglichen Bedarf braucht. Während sich in den Städten ein neues Leben anbahnt. Der wirtschaftliche Aufschwung wird sichtbar, der Konsum steigt. Ab 1952 ist der Umsatz, den Alice Kriemler-Schoch mit Kleidern macht, erstmals höher als jene im Schürzengeschäft. Aus den Städten kommen Bestellungen en masse, Bestellungen aus den neuen Warenhäusern.
Das war sicher ein Meilenstein, weil damit begannen die großen Bestellungen und die großen Stückzahlen.
So lässt sich das Modegeschäft Ober in Zürich, das als erstes Warenhaus der Stadt die Kundinnen mit Rolltreppen durch die Etagen führt, gleich mehrere 100 Blusen aufs Mal liefern. Die Unternehmerin hält in ihrem Tagebuch fest.
Max war mit Blusen bei Ober Zürich vorgeladen. Wir hatten Glück, circa 900 Blusen bestellt. Dies hat uns gefreut.
Ab 1953 lässt Alice Kremler-Schoch nicht mehr nur Schürzen und Kleider für den Hausgebrauch, sondern auch Abendkleider produzieren. Die Frauen in den Städten wollen im Zug des wirtschaftlichen Aufschwungs nicht nur die Küche putzen und im Büro arbeiten, sondern auch ausgehen. Da steht schon mal ein festliches Cocktailkleid auf ihrer Wunschliste. In dieser Zeit nimmt die Fabrikantin eine moderne Dampfbügelanlage in Betrieb und führt die 47-Stunden-Woche ein. Eine Näherin kommt jetzt auf ein Monatsgehalt von 200 Franken. Doch viele junge Schweizerinnen wollen mehr.
Ja, in den 60er Jahren hatten wir ja Vollbeschäftigung und da hatten sich die Zeiten wirklich geändert. Also die jungen Frauen machten eher eine Lehre und verdienten ihr Geld in anderen Berufen. Sie waren anspruchsvoller geworden.
Die Firma Akris holt wie viele andere Unternehmen in der Textilbranche Arbeiterinnen aus Italien, die an Weihnachten zum Leidwesen der Unternehmerin mit gepackten Koffern wieder nach Hause fahren, sodass im Betrieb nicht mehr gefeiert werden kann.
Zweitletzter Tag vor Weihnachten. Fast alle Italiener sind weg. Es ist nicht mehr das gleiche Schürzengeschäft wie früher. Schade.
In den 1960er Jahren kommt das Schürzentragen langsam aus der Mode. Selbst auf dem Land ziehen die Frauen die Schürzen aus, wenn sie das Haus verlassen. Das Unternehmen spezialisiert sich auf modernere Kleidungsstücke, wiederum aus guten Stoffen. Es spricht nicht nur qualitätsbewusste und gut betuchte ältere Damen an, sondern auch junge Frauen, die Wert auf eine avantgardistische Note legen. So lanciert das Unternehmen 1968 den Minirock und auch die Hotpants lassen nicht lange auf sich warten. Alice Kremler-Schoch dreht ihre Runden im Geschäft bis zum Schluss. 1972 stirbt sie, 76-jährig, an den Folgen einer Hirnblutung. Ihr Sohn Max hat das Konfektionshaus schon Jahre zuvor übernommen, in dem auch seine Frau Ute Kremler tätig ist und in das ihre beiden Söhne Albert und Peter hineinwachsen, die heute ihrerseits das renommierte Schweizer Prêt-à-Porter-Unternehmen führen. Ein Unternehmen, das vor 90 Jahren mit einer initiativen Frau und vielen Schürzennäherinnen seinen Anfang genommen hat. Das war Kontext mit Sabine Bitter. Das Buch von Jolanda Spierig trägt den Titel Schürzennäherinnen, die Fabrikantin und die Kriesner Mädchen und ist vor kurzem in Kronos Verlag erschienen. Bis zum 20. Mai 2013 ist im Museum Appenzell in Appenzell die Ausstellung Schürzen, Schossen zu sehen.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.